an Sie, habt ihr die Veränderung hier vorne festgestellt? Ein Symbol für das Leben. Aus der Schale bricht das neue Leben. Die Pflanzen strecken ihre Blüten ins Licht. Wunderschön, ich kann mich so daran freuen. Jemand hat einmal gesagt, die vier großen Jesusberichte der Bibel, wir nennen sie auch Evangelien, das seien Passionsgeschichten mit etwas längerer Einleitung. Passionsgeschichten mit etwas längerer Einleitung. Das bedeutet, im Mittelpunkt dieser Berichte steht ganz klar der Tod von Christus und mit Ostern auch seine Auferstehung. Wir blenden kurz zurück. Am Karfreitag gab es nicht nur Aktion am Kreuz, sondern auch weit weg davon. In einem Augenblick nämlich zerriss ohne menschliche Einwirkung der Vorhang im Innersten des Tempels. Und jedem, der auf den Messias gewartet hat, war klar, was das bedeutet. Der Zugang zu Gott ist jetzt frei. Die Erlösung ist perfekt. Die Engel im Himmel wussten es. Der Preis für die Sünde ist bezahlt. Ein Wendepunkt in der Weltgeschichte. Am Karfreitag haben wir nachgedacht über das Geschehen am Kreuz. Und wir gehen jetzt den Weg einfach mit den Menschen, die dabei waren. Unter dem Kreuz war ein gewisser Josef von Arimathia, Mitglied des Stadtrats. Er hat an Jesus geglaubt. Und jetzt, wo Jesus tot war, wollte er ihm einen letzten Dienst erweisen, so ähnlich wie wir das tun. Blumen am Sarg. Sein Einfluss erlaubte es ihm, direkt zu Pilatus zu gehen und darum zu bitten, dass der Körper von Jesus vom Kreuz abgenommen wird. Ich will ihn, so erklärt er, ich will ihn in meine Privatkluft legen. Und Pilatus fragt, was? Ist er schon tot? Er schaut rüber zum Centurio, der salutiert, sagt, jawohl, tot. So erhielt der Ratsherr die Erlaubnis, den Körper von Jesus in seine Privatgruft zu bringen. Wie spannend! Da ist noch ein zweiter Mann dabei. Die Bibel stellt ihn uns vor mit seinem Namen. Er heißt Nikodemus. Ein Stadtrat plus Nikodemus sind also aktiv beim Leichentransport. Und dieser Herr Nikodemus bringt 50 Kilo Myrrhe und Aloe mit. Ich stelle mir vor, das ist ganz schön viel. Da steckt einiges an Geld drin. Und daraus leite ich ab, er muss diesen Jesus sehr geliebt haben. Dass er solch eine Gabe jetzt bringt, nachdem Christus tot ist. Dieser Nikodemus war ja genau der, der in der Nacht zu Christus kam, um ihn zu fragen, wie man in den Himmel kommt. Und dieses Gespräch, diese Begegnung mit Jesus muss ihn so tief erfasst haben, dass er nach dem Tod von Jesus nicht von ihm loskommt. Und dabei ist, als man den Körper ins Grab legt. Nachdem nun die Männer den Leichnam abgelegt hatten, rollten sie den schweren Stein vor den Eingang. Wenn man sich das vorstellt, das hat so etwas Endgültiges. Wumps. So wie es etwas Endgültiges hat, wenn wir einen Sarg in die Erde legen. Das ist ein Schmerz. Denn so viele Hoffnungen werden mitbegraben. Die Frauen unter den Freunden von Jesus hatten den Plan, am Morgen nach dem Sabbat sofort bei Sonnenaufgang mit weiteren Salben zum Grab zu gehen. Und deshalb hatten sie aus der Ferne zugeschaut, wo dieses Grab war. Nur eins hatten sie in der Eile nicht bedacht. Der Stein. Der mega schwere Stein. Es war sofort klar, als sie die Gruft erreichten, hier ist etwas Schlimmes passiert. Man konnte noch die abgerissenen Reste eines amtlichen Siegels sehen. Aber der Stein war weggerollt. Und ein erster Blick ergab sofort, das Grab ist leer. Kein Körper mehr da. Sie standen total unter Schock. Denen ging das nicht so locker und leicht, wie wir das trainiert haben. Christus voskres, Vaishtina voskres, hast du kaum nachgedacht, gell? Die hatten wesentlich mehr Probleme als wir. Sie standen unter Schock, plötzlich sind da zwei Männer von Licht umgeben. Und das hat sie dann beinahe vollends erledigt. Die Männer, die in Wirklichkeit Engel waren, sprechen sie an. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Jesus ist auferstanden. Wisst ihr denn nicht mehr, was er euch vor seinem Tod gesagt hat? Er hat es euch doch deutlich gesagt, dass er in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss. Aber er hat euch doch auch gesagt, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Ja, ja, das stimmt. Wie hatten sie das nur vergessen können? Es muss einige Momente Mucksmäuschen still gewesen sein. Und dann hatten sie nur noch ein Bedürfnis, nämlich loszurennen. Ich stelle mir vor, die haben die Gewürze, diese Salben vor Schreck, alle noch unterm Arm gehabt. Können wir uns denken, wie die jetzt versuchen, die unfassbare Nachricht an den Rest der Mannschaft weiterzugeben. Und der Rest der Mannschaft bestand zum größeren Teil aus skeptischen Männern. Nicht mehr im Grab. Stein weg. Jesus auferstanden. Zwei Männer haben es uns gesagt. Das Erste, was sie hören, Vaishtina voskres. Nein, ihr habt sie nicht mehr alle. Ihr spinnt ja. Zwei Männer, Petrus und Johannes, sind aber doch neugierig geworden. Sie wollen selber gucken. Johannes ist als Erster am Grab, bleibt am Eingang stehen, während Petrus gleich volle Hacke, ungebremst, reinstolpert. Er guckt sich um. Echt. Da liegen die Leichentücher sauber zusammengelegt. Keine Spur von Hektik. Petrus überlegt hin und her, wie man es als normaler Mensch in so einer Situation auch tut. Was kann da passiert sein? Dies, das, jenes. Und von Johannes heißt es, ihm ist in diesem Moment schon klar, dass Jesus auferstanden ist. Petrus noch nicht. Johannes war also der Erste von den Jüngern, der Ostern glaubte. Später erzählt dieser Johannes im Evangelium, dass Maria Magdalena, nachdem die Jünger schon wieder weg waren, in Tränen aufgelöst zum Grab kommt. Und als die von draußen ins Grab schaut, sieht sie an der Stelle, an der der Körper von Jesus gelegen hatte, zwei Engel. Und die sagen ihr: Frau, warum weinst du? Und darauf Maria: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Keine Ahnung, wo sie ihn hingeschafft haben. Sie dreht sich um, sieht in der Nähe einen Mann stehen, von dem sie glaubt, das ist der Gärtner. Sie fragt ihn, ob er was von dem Leichnam weiß. Da hört sie den Mann nur ein Wort sagen. Maria. Sie erkennt die Stimme von Jesus, und antwortet: Rabuni. Das bedeutet: Mein Herr. Und dann ging alles ganz schnell. Ich stelle mir vor, dass Maria sofort in Richtung Jesus gehen will, um ihn irgendwie zu berühren. Und er sagt ihr, mit seinen Worten bleibt sie wie angewurzelt stehen: Berühre mich jetzt nicht. Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Strange. Ganz eigenartig. Später durften sie ihn ja alle berühren, aber jetzt, in diesem Moment nicht. Wie kann man das verstehen? Vielleicht so, dass er sich vor jeder Menschenberührung mit seinem Auferstehungskörper im Himmel bei seinem Vater zeigen möchte. Den Kontakt mit ihm. Und wenn das die richtige Deutung ist, dann ist also Christus in der Zwischenzeit beim Vater gewesen. Auch wenn wir das Rätsel nicht letztlich klären können, Maria war der erste Mensch, der Jesus mit seinem Auferstehungskörper sah. Außerdem nennt Jesus die nicht gerade heldenhaften Männer im Gespräch mit Maria meine Brüder. Das ist etwas Neues, eine neue Bezeichnung, die er jetzt verwendet, um die Hasenfüße mit einem Ehrentitel anzusprechen. Ihr seid jetzt meine Brüder. Der überraschende Jesus. Das ist ein besonderer und neuer Name für seine Jünger. Denn jetzt war die Schuldfrage geregelt. Und wenn wir das einmal Ostern 2019 für uns selbst buchstabieren und uns sagen: Ja, ich bin eine Schwester, ja, ich bin ein Bruder von Jesus. Was ist das für eine Gnade? Am gleichen Tag wandern zwei Jünger in ein Dorf, nicht weit weg von Jerusalem, Und wenn man die beobachtete, konnte man von Weitem schon sehen, die sehen aus, als kommen sie von einer Beerdigung. Während sie im Gespräch vertieft sind, nähert sich eine unbekannte Person. Sie bemerken den Fremden kaum, als er neben ihnen hergeht, aber seine Frage rüttelt sie auf. Was ist passiert? Was macht euch so fertig? Und jetzt schauen sie rüber zum Fremden. Wer immer das auch war, er interessierte sich. Und da purzeln die Worte aus ihnen raus. Sie haben ihn gekreuzigt. Und wir hatten so sehr gehofft, dass er Israel befreien würde. Ein paar Frauen haben uns geschockt. Sie sagen, sie seien am Grab gewesen, vom Leichnam keine Spur. Sie hätten Engel gesehen, die ihnen was erklärt haben, aber ihn selbst hat keiner gesehen. Nichts von Vaishtina Vaskres, sondern sogar noch völlig falsche Messias-Vorstellungen. Wir hofften, er würde Israel jetzt befreien. Da sagt der Fremde fast ein bisschen traurig, warum versteht ihr so wenig? Warum habt ihr eine so lange Leitung? Christus musste diesen Weg gehen, durch Leiden seine Macht und Herrlichkeit gewinnen. Auf einmal waren sie wach, die beiden. Und mit großen Augen und noch viel größeren Ohren hörten sie, wie der Fremde den Rest des Weges nicht aufhörte, ihnen die Voraussagen der Propheten im Alten Testament zu erklären und wie sie eins zu eins in Jesus erfüllt wurden. Dann war es also kein schrecklicher Unfall. Dann war nichts schiefgelaufen. Dann war das alles nach Plan. Zielort in Emmaus angekommen, spürte man schon die Kälte des Abends. Die beiden Jünger laden den Fremden zum Abendessen ein. Und auf einmal passiert es etwas Eigenartiges. Der Fremde nimmt das Brot, bricht es, aber nicht wie alle anderen, sondern er bricht es genau so, wie es Jesus immer getan hatte. Und als er das Segensgebet spricht, da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Das ist Jesus. Und bevor sie es so richtig fassen können, ist er weg. Aber die beiden hält jetzt nichts mehr. Statt Bett, es war ja schon dunkel, geht's im 10.000 Meter Lauf zurück nach Jerusalem. Ich habe nochmal nachgeschaut, 11.500 Meter, um genau zu sein. Aber mach das mal in der Nacht, gell? 11,5 Kilometer. Einmal hast du schon, jetzt geht's wieder zurück. In Jerusalem angekommen, werden sie derart stürmisch begrüßt, dass sie gar nicht zu Wort kommen. Der Herr ist auferstanden, Simon! Simon hat ihn gesehen. Schließlich können auch die zwei berichten. Als am Ende alle aufgeregt durcheinander gackern, steht Jesus plötzlich mitten im Raum. Tür verrammelt, Fenster dicht, er steht da. Ich bringe euch Frieden. Vor lauter Schreck kriegen die den Mund nicht mehr zu. Tausend Gedanken schießen ihnen durch den Kopf, krude, schräge Gedanken. Da hören sie, die vertraute Stimme: Was seid ihr so erschrocken? Und was habt ihr für krumme Gedanken? Seht meine Hände. Seht meine Füße. Ich bin es selbst. Fühlt mich an. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Und gleich danach zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Sie konnten ihn also fühlen. Sie konnten die Nägellöcher sehen. Und es war fast ein bisschen zu viel auf einmal. Sie konnten es nicht fassen. Und Jesus spürte ihre Unsicherheit. Und um ihnen zu helfen, fragte er: Habt ihr was zu essen? Da holen die in ihrer Verzweiflung Fisch und Honig. Geschmacksverstauchung, würden wir da sagen. Es geht ja gar nicht, Fisch mit Honig. Aber das war jetzt alles egal. Denn Jesus wollte nur eins. Er wollte von dem Fisch abbeißen und von dem Honig schlecken vor ihren Augen, damit sie sehen konnten, das ist kein Geist. Der isst. Und eins fällt mir auf und es berührt mich zutiefst. Wie geduldig Jesus mit diesen Menschen umgegangen ist. Wie sehr er ihnen geholfen hat, zu glauben, dass das Unfassbare doch geschehen ist. Und wie sehr ihm daran lag, dass sie begreifen, er ist fassbar. Er hat einen Körper. Dann erinnert Jesus seine Schwestern und seine Brüder an die heiligen Schriften, an die Worte der Propheten vom Leiden und vom Sterben des Messias und von der Auferstehung nach 3 Tagen. Sie hätten alles wissen können aus der Bibel. Und dann geht der Blick von Jesus auch schon viel weiter. Er spricht: Den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. Anfangen muss das in Jerusalem. Ich werde den Geist senden. Wartet hier, bis ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Da schauen wir jetzt schon hin nach Pfingsten. Aber diese 50 Tage brauchten sie, um zu begreifen, was an Ostern wirklich passiert ist. Und er hat sie ihnen gelassen, diese Zeit. Wartet, und dann wird die Kraft von oben kommen. Wir sitzen heute hier, 2000 Jahre später knapp, und wir dürfen wissen, wir sollen wissen, dass Jesus, unser Erlöser, lebt. Und du musst es sicher wissen, dass Jesus lebt. Denn Jesus, der Auferstandene, will in deinem Leben Realität werden. Und das passiert, wenn du sein Leiden, wenn du sein Sterben, wenn du seine Auferstehung für dich persönlich in Anspruch nimmst. Für mich hast du es getan, mein Herr. Für mich hast du bezahlt, mein Herr. Für mich bist du auferstanden. Du bist auferstanden, damit auch ich auferstehe. Wenn wir das begreifen, wenn wir das mitsprechen können, dann wird Ostern bei uns, dann wird Ostern in unserem Leben. Ich möchte heute Morgen ein kleines Experiment machen. Ich habe die Musik mitgebracht, die mich an dieser Stelle am tiefsten anspricht. Ich weiß, nicht jeder hat den Zugang zu dieser Art von Musik. Es ist Händels Messias. Ich bitte euch, falls ihr die Musik nicht mögt, achtet auf die Worte. Können wir eine Folie weiter schalten? Das ist der Text Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er erscheint am letzten Tage dieser Erde. Wenn Verwesung mir gleich droht, wird dies mein Auge Gott doch sehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, denn Christ ist erstanden von dem Tod, der Erstling derer, die schlafen. Wenn ihr diesen Gesang hört, achtet auf die Worte. Betet mit, wenn ihr mögt, wenn ihr könnt. Singt mit, wenn ihr könnt. Oder brummt mit, wenn ihr könnt.